Also, das ist eine wirklich faszinierende Sammlung an Unterlagen, die du uns hier zusammengestellt hast.
Ja, das greift auf so vielen Ebenen ineinander. Das ist wirklich spannend.
Auf der einen Seite haben wir diese brandaktuelle, fast schon alarmierende wissenschaftliche Warnung, die den gesamten Zeitplan für den Klimawandel, komplett über den Haufen wirft.
Genau.
Und daneben liegt dann dieses unglaublich detaillierte, sehr bodenständige Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Kusel in
Ein hilfreiches
Rheinland-Pfalz.
Beispiel aus der Praxis.
Und als eine Art, ja, philosophischer Überbau, der das alles verbindet, diese tiefgreifenden Ideen über die Erde als lebendiges System, die Gaia-Hypothese und diese fast schon radikale These, dass menschliche Neurodiversität eine Art planetare Immunantwort sein könnte.
Unsere Mission heute ist es, genau diese Ebenen miteinander zu verweben. Wir beginnen mit diesem, ich sag mal, wissenschaftlichen Paukenschlag.
Dieser neuen Dringlichkeit.
Genau, diese neue Dringlichkeit, die alles verändert. Dann schauen wir uns an, wie diese globale Schockwelle auf eine sehr konkrete lokale Planungsebene trifft, eben am Beispiel Kusel.
Und das führt uns dann ja zur zentralen Frage, die deine Unterlagen aufwerfen.
Ja, reicht es, unsere Pläne einfach nur zu beschleunigen, oder müssen wir, um diese Krise zu überleben, unsere grundlegendste Sicht auf den Planeten und unsere Rolle darin komplett verändern? Es geht um einen echten Paradigmenwechsel. Okay, packen wir das mal aus. Fangen wir mit dieser Kernaussage an, die wirklich wie eine Bombe eingeschlagen hat. Die gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen Physikalischen und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft vom September 2025.
Denn die Botschaft ist brutal einfach. Vergesst 2100.
Genau, die Grafik dazu, die du mitgeschickt hast, ist an Klarheit kaum zu überbieten. Sie zeigt dieses unglaublich schmale, stabile Klimafenster der letzten 10.000 Jahre, das Holozän,
Vor einem
in dem sich quasi unsere gesamte Zivilisation entwickelt hat.
Ein Segen, ja?
Und die neuen Prognosen, basierend auf den aktuellen globalen Rahmenbedingungen, katapultieren uns aus diesem Fenster hinaus.
Und zwar nicht erst irgendwann.
Nein. Eben nicht am Ende des Jahrhunderts, sondern potenziell schon bis 2050. Wir reden hier von einer möglichen Erwärmung von 2 bis 3 Grad Celsius in nur noch 25 Jahren.
Moment, das muss man sich mal klar machen. Bisher war doch immer die Rede davon, dass die Modelle des Weltklimarats, des IPCC, der Goldstandard sind. Warum diese plötzliche drastische Verkürzung? Haben sich die alle so fundamental geirrt?
Das ist eine wichtige Frage. Es ist weniger ein Irrtum als ein fundamental anderer Ansatz, der hier zum Tragen kommt. Der IPCC ist naturgemäß ein Gremium, das auf Konsens hinarbeitet.
Okay.
Man konzentriert sich auf die wahrscheinlichsten Szenarien, um eine möglichst breite wissenschaftliche und politische Zustimmung zu bekommen. Das ist wichtig, aber es hat halt auch eine Schwäche. Es vernachlässigt die Extremrisiken.
Ah, verstehe.
Deine Quellen argumentieren aber für einen risikobasierten Ansatz, wie wir ihn aus der Finanzwelt oder der Luftfahrt kennen. Dort bereitet man sich nicht auf das wahrscheinlichste Szenario vor.
Sondern auf das Schlimmste, das noch plausibel ist.
Genau.
Man baut ein Flugzeug ja auch nicht so, dass es wahrscheinlich nicht abstürzt, sondern so, dass es selbst bei einem Triebwerksausfall in einem Sturm möglichst nicht abstürzt.
Exakt. Und diese Warnung der Fachgesellschaften ist genau das. Eine Neukalibrierung basierend auf diesem Risikodenken. Sie speist sich aus realen, sich beschleunigenden Daten, Hitzerekorde, die schneller fallen als erwartet, und einem besseren Verständnis von Kipppunkten, wie zum Beispiel das Methan im Permafrost.
Das berühmte Beispiel, ja. Das ist eine riesige Kohlenstoffbombe. Sobald dieser Prozess eine Eigendynamik entwickelt, ist er unumkehrbar und beschleunigt die Erwärmung massiv, unabhängig davon, was wir dann noch tun. Okay. Die Warnung sagt also, wir müssen unser Handeln an diesem plausiblen Worst Case ausrichten, nicht an einem optimistischen Mittelwert. Okay, diese neue Dringlichkeit von 2050 ist also die neue harte Realität. Das lässt mich sofort fragen, was bedeutet das für die Leute vor Ort, die ganz konkret planen müssen? Du hast ja dieses Klimawandel-Anpassungskonzept für den Landkreis Kusel mitgebracht. Wie schlägt sich so ein Plan denn angesichts dieser neuen Zahlen? Das ist der spannende Praxistest. Und man muss sagen, das ursprüngliche Konzept für Kusel, das du hier hast, ist wirklich gut gemacht. Es ist ein Paradebeispiel für solide kommunale Planung. Was steht da so drin?
Es analysiert sehr genau die lokalen Schwachstellen. Hitzestress für die Landwirtschaft, die Gefahr von Sturzfluten in bestimmten Tälern, die Überhitzung von Schulgebäuden im Sommer.
Sehr konkret.
Absolut.
und es schlägt sehr konkrete ost-naturbasierte Maßnahmen vor. Mehr Grün auf Schulhöfen zur Kühlung, die Anlage von Retentionsflächen, die bei Starkregen Wasser aufnehmen können, die Umstellung auf trockenresistentere Baumarten im Forst. Wirklich vorbildlich. Aber ich ahne, wo der Haken ist. Ich schaue hier gerade auf die Datengrundlage und die Szenarien in diesem Plan. Und da steht es überall. RCP 4.5 bis 2100, RCP 8.5 bis 2100.
Das gesamte, sorgfältig durchdachte Konzept basiert auf einer Zeitachse, die von der neuen wissenschaftlichen Warnung gerade pulverisiert wurde.
Genau das ist der Punkt. Du hast den Finger genau in die Wunde gelegt, vor der Tausende von Kommunen und Regionen weltweit gerade stehen.
Ihre Pläne sind über Nacht veraltet.
So ist es, so gut sie auch sein mögen. Die ganze Architektur der Planung war auf ein fernes Problem am Ende des Jahrhunderts ausgelegt. Jetzt ist es ein akuter Notfall, der in der Amtszeit der heute gewählten Bürgermeister voll durchschlagen wird.
Was macht man dann? Alles in die Tonne treten und von vorne anfangen? Das dauert ja wieder Jahre.
Nein, und genau hier wird es in deinen Unterlagen richtig interessant. Denn du hast nicht nur den alten Plan, sondern auch schon dessen Reaktion mitgeliefert. Die neue Version, das Refreshed 2026-Konzept.
Ah, okay. Das ist quasi Künsels Notfallantwort auf die 2050-Warnung. Und es zeigt einen fundamentalen Wandel im Denken.
Was ist da anders, außer dass die Jahreszahlen ausgetauscht wurden?
Es ist ein kompletter Wechsel der Philosophie. Der alte Plan war auf langfristige Anpassung ausgelegt. Der neue ist auf kurzfristige Resilienz fokussiert.
Was heißt das genau?
Jede Maßnahme wird jetzt danach bewertet, wie schnell sie wirkt und wie robust sie gegenüber noch schlimmeren, unerwarteten Entwicklungen ist.
Ah.
Es geht nicht mehr darum, den schönsten, klimafreundlichen Schulhof in 20 Jahren zu haben, sondern darum, jetzt sofort mit einfachen Mitteln für Schatten und Kühlung zu sorgen, auch wenn es nur eine temporäre Lösung ist.
Genau. Der Planungshorizont schrumpft also radikal. Und der Handlungsdruck explodiert. Das knüpft auch an die Initiative Zukunft Dorf an, die du dabei hast. Deren Appell ist glasklar. Hört auf, in ferne Zukunft zu planen, nehmt die Fördermittel, die da sind, wie die erwähnten 1,7 Millionen Euro und setzt jetzt um, was jetzt geht. Dieser immense Druck, den wir in Kusel sehen, also nicht nur schneller zu handeln, sondern komplett anders zu denken, wirft eine grundlegendere Frage auf. Wir versuchen, unsere Pläne immer schneller und besser zu machen. Aber was, wenn das Problem nicht unsere Pläne sind, sondern unsere gesamte Denkweise über den Planeten?
Genau.
Und genau da setzt dieser faszinierendste Teil deiner Unterlagen an, mit der Gaia-Hypothese.
Hypothese, ursprünglich von James Lovelock und Lynn Margulis formuliert, ist ein solcher Schritt zurück. Sie postuliert, dass die Erde kein passiver Gesteinsplanet ist, auf dem zufällig Leben existiert.
Sondern,
dass die Gesamtheit des Lebens, die Biosphäre und ihre anorganische Umgebung ein einziges, riesiges, selbstregulierendes System bilden. Das Leben gestaltet aktiv die Bedingungen, die es zum Überleben braucht.
Also die Temperatur, die Atmosphäre.
Die Temperatur, die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, den Salzgehalt der Ozeane, all das.
Moment mal, das klingt ja fast schon esoterisch. Ist dieses selbstregulierend hier nur eine schöne Metapher für komplexe chemische Kreisläufe oder steckt da laut Lovelock eine Art Absicht dahinter? Wie wissenschaftlich ist diese Hypothese heute noch?
Eine absolut berechtigte Frage. Und Lovelock selbst hat immer betont, dass es nicht um eine bewusste Absicht oder eine Art planetaren Geist geht.
Okay, keine Esoterik, nein, sondern komplexe Systemtheorie. Denk an die Thermoregulation in deinem eigenen Körper. Du denkst nicht bewusst, oh, mir ist zu warm, ich sollte schwitzen. Nein, das passiert einfach.
Dein Körper reguliert das über unzählige, unbewusste Feedbackschleifen. Gaia funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip, nur halt auf planetarer Ebene. Und wissenschaftlich gesehen war die Hypothese anfangs extrem umstritten. Aber heute sind ihre Kernideen die Grundlage der modernen Erdsystemwissenschaft.
Wenn wir dieses Modell ernst nehmen, dann ist die Klimakrise ja mehr als nur ein technisches Problem mit zu viel CO2 in der Luft.
Exakt. In diesem Denkrahmen ist die Erderwärmung eine Art planetares Fieber. Es ist eine Reaktion des Gesamtsystems auf einen massiven Störfaktor, uns.
Und die Reaktionen des Systems können dann...
Sie können aus unserer Sicht katastrophal sein, aber aus Sicht des Systems sind sie logisch. Deine Notizen bringen das wunderbare, fast poetische Beispiel der sich abschwächenden Atlantik-Umweltströmung, des Amok.
Ja,
Im Gaia-Modell wird das als Versuch eines kalten Umschlags für Nordeuropa interpretiert. Das System versucht, eine lokale Überhitzung durch eine drastische Maßnahme zu dämpfen.
Der Patient überlebt vielleicht, aber für die Zellen in der betroffenen Region ist es eine Katastrophe.
So kann man es sehen.
Dieser Paradigmenwechsel von einer passiven, unbelebten Maschineerde zu einem aktiven, lebendigen System Gaia bedeutet ja, wir sind nicht die Ingenieure, die eine kaputte Maschine reparieren.
Nein, wir sind eher wie ein außer Kontrolle geratener Teil des Organismus, der eine Autoimmunreaktion hervorruft. Das führt direkt zu der gewagtesten These in deinen Unterlagen: Gaia, Autismus und Homo sapiens Quadrat. Das ist der Punkt, an dem die Analyse von der globalen Ebene auf die menschliche Gesellschaft selbst zoomt. Die Frage, die hier gestellt wird, ist radikal. Wenn Gaia ein sich selbst regulierendes System ist, finden solche Regulationsprozesse dann auch innerhalb der Spezies statt, die die Störung verursacht?
Und die Antwort lautet?
Die These hier lautet:
Ja.
Und zwar in Form von menschlicher Neurodiversität.
Das ist ein gewaltiger Gedankensprung. Die Behauptung ist, dass zum Beispiel Autismus eine Art planetare Immunantwort ist. Das klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman. Wie wird das begründet?
Die Argumentation ist systemisch, nicht individuell. Sie lautet, dass die dominanten Denk- und Verhaltensweisen in unserer Zivilisation, die von den herrschenden Wirtschafts- und Machtsystemen belohnt werden, für das Gesamtsystem zutiefst dysfunktional sind.
Du meinst kurzfristiges Profitdenken, Konkurrenz um jeden Preis?
Genau. Die Unfähigkeit, komplexe, langfristige Konsequenzen zu erfassen oder emotional nachzuvollziehen. Deine Quellen beschreiben diese Tendenzen als narzisstisch oder gar soziopathisch im systemischen Sinne. Ihnen fehlt die Empathie für das Gesamtsystem.
Und die neurodiverse Perspektive soll hier das Gegengewicht sein?
Genau, das ist die These. Sie argumentiert, dass Merkmale, die oft mit Autismus in Verbindung gebracht werden, genau die Fähigkeiten sind, die in einer Systemkrise überlebenswichtig werden.
Welche wären das?
Ein stark ausgeprägtes analytisches Systemdenken, die Fähigkeit, Muster zu erkennen, die anderen verborgen bleiben, eine Werteorientierung, die sich stark an Prinzipien und Integrität ausrichtet, oft mehr als an sozialen Konventionen.
Und eine andere Form von Empathie.
Ja. Eine Empathie, die sich weniger auf einzelne Personen als auf die Funktionsweise des gesamten Systems bezieht. Diese Perspektive wird als zivilisatorisches Regulativ bezeichnet, als ein notwendiges Korrektiv.
Es geht also nicht um einzelne Menschen, sondern um eine andere Art des Betriebssystems im Kopf, die unsere Gesellschaft bisher eher als Störung oder Abweichung betrachtet, aber eigentlich dringend bräuchte.
Du bringst es auf den Punkt. Es ist ein Plädoyer, diese Denkweisen nicht länger als Defizit zu pathologisieren, sondern sie als eine überlebenswichtige kognitive Ressource wertzuschätzen und institutionell zu verankern.
Klingt logisch.
In einer Welt, die an der Komplexität, die sie selbst geschaffen hat, zu scheitern droht, ist eine Denkweise, die Komplexität und Systeme intuitiv versteht, vielleicht unsere größte Hoffnung. Es ist die Idee, dass die Natur innerhalb unserer eigenen Spezies bereits an Lösungen für die Probleme arbeitet, die wir geschaffen haben.
Fassen wir diese unglaubliche Reise mal zusammen. Wir haben mit einer neuen, alarmierenden Klimaprognose begonnen, die den Zeitdruck auf das Jahr 2050 verdichtet. Wir haben am konkreten Beispiel des Landkreises Kusel gesehen, wie dieser Druck Pläne erst obsolet macht und dann zu einem radikal neuen, resilienteren Denken zwingt.
Genau. Und wir haben einen fundamentalen Paradigmenwechsel ausgelotet, die Krise nicht als technisches Problem, sondern durch die Brille von Gaia, einer lebendigen Erde, zu betrachten. Die Verbindung, die deine Unterlagen so kraftvoll herstellen, ist, dass die Lösungen eben nicht nur auf der technischen Ebene liegen können, so wichtig die Begrünung eines Schulhofs in Kusel auch ist. Das ist notwendige Symptombekämpfung.
Aber nicht die Heilung der Ursache.
Richtig. Die eigentliche Heilung muss konzeptionell und sozial sein. Wenn wir die Erde als selbstregulierendes System verstehen, in dem alles mit allem verbunden ist, stellen wir völlig andere Fragen. Wir fragen nicht nur, wie reduzieren wir CO2, sondern wie stellen wir die Balance im Gesamtsystem wieder her?
Genau. Und diese Balance, so die These, braucht Vielfalt auch in der Art, wie wir denken.
Und wenn wir anerkennen, dass die Vielfalt innerhalb unserer eigenen Spezies, die Neurodiversität, ein Teil von Gaias Regulationsmechanismus sein könnte, dann verändert das alles.
Wie meinst du das?
Dann ist eine autistische Perspektive keine Störung mehr, die therapiert werden muss, sondern eine wertvolle Quelle für systemische Einsichten, die dem Mainstream oft völlig verborgen bleiben. Dann geht es nicht mehr um Integration oder Toleranz, sondern um die aktive Suche nach diesen Perspektiven als Schlüssel zum Überleben. Deine Materialien verknüpfen also globale Wissenschaft, Lokalpolitik und einen tiefen philosophischen Rahmen. Das hinterlässt uns einen wirklich provokanten Gedanken zum Schluss. Wenn neurodiverse Perspektiven tatsächlich eine Form von zivilisatorischem Regulativ sind, wie sähen unsere Klima- und Resilienzstrategien dann aus, wenn sie nicht nur für Menschen mit diesen Perspektiven gemacht, sondern aktiv von ihnen gestaltet würden? Ja, das ist die entscheidende Frage.
Welche systemischen Hebel, welche unsichtbaren Feedbackschleifen, die wir alle bisher übersehen, könnten dann plötzlich glasklar vor uns liegen?